meine Damen und Herren, möchte jemand noch was nachtragen, aufgreifen vom letzten Mal? Es war ja gegangen um diese Frage Eindimensionalität der Wissenschaft und Mehrdimensionalität der Religion hinein dann in das, was dann Lebenserfahrung heißt, in der sich ja diese zweite Dimension aufschließt. Heute ist unser Thema die Ganzheit. Das religionsphilosophische Wort dafür heißt Heil, nicht? Dass man diese Frage aufnimmt, wie ist so etwas möglich, der Mensch ist nach so etwas unterwegs und wie sieht das aus, gibt es das überhaupt, widerspricht sich das nicht in sich selber, dass man das aufnimmt. Wir haben davon gesprochen, es geht darum, sich und die Welt und die eigenen Möglichkeiten zu beherrschen. Aber wie sieht diese Herrschaft aus? Spricht die nicht schon gegen die Idee von der Ganzheit, weil man dann ja zugleich der Herrscher und der Beherrschte ist? Und die Frage ist, welche Rolle da nun wünschenswerter ist oder so, nachdem man da beide hat und ob das da eigentlich so hinpasst. Und auf so etwas will ja jetzt diese Idee antworten mit der Ganzheit, wobei jetzt dieser erste Unterpunkt da genannt ist im Text da als im Endlichen nach allen Seiten. Das ist ein Wort von Goethe. Und wie man vielleicht versuchen kann, das zu erreichen. Ich fange da an mit einem Hinweis auf dieses Wort, was vielleicht von Hilbert gesagt worden ist. Und dann wird das nochmal anknüpfen an die Sache mit der Wissenschaft. Dass er sagt, Standpunkte haben nur Leute mit einem Gesichtskreis vom Radius Null. Ich finde, dass das gut klingt, aber an sich Blödsinn ist, weil ja jeder Kreis einen Mittelpunkt hat. Was soll das eigentlich, nicht? Und ohne Standpunkt ist überhaupt nichts zu wollen. Denn wie soll man dann eigentlich die Welt überblicken? Natürlich ist es schon ein interessanter Gedanke, dass man in der Tradition immer gesagt hat, das Absolute oder Gott oder das All ist eine Kugel oder ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall liegt. Zugleich, das hängt dann wieder nochmal mit anderen Dingen zusammen. Das müssen wir schon versuchen noch aufzunehmen. Aber dass das Bild erstmal verunglückt ist und ich schon einen Standpunkt brauche, einen Ort, dafür nehme ich ja jetzt als erstes als Kronzeugen den Vater des abendländischen Mönchtums, Benedikt, für den das Grundgelübde ja die Stabilitas Lotzi ist. Die Standfestigkeit, die Standhaftigkeit auf einem Platz. Wir sind ja daran gewöhnt, beim Mönchtum erstmal an die drei evangelischen Räte zu denken. Die kommen dann natürlich auch vor und liegen da mit drinnen, aber irgendwie mehr so selbstverständlich. Das eigentlich Thematische ist die Stabilitas Lotzi und wo dann ja auch immer wieder den Interpreten diese Schärfe aufgefallen ist, mit der über die Wandermönche in schärfster Form urteilt. Sonst ist er sehr verbindlich und vermittelnd, schon bestimmt in der Sache, aber doch vermittelnd. Aber hier ist er wirklich sehr scharf, eben bis dorthin, dass er sagt, Sklaven des Eigenwillens, schlimmer als alle, von denen man sonst besser schweigt. Also diese Mönche, die nicht zu einem bestimmten Kloster gehören, sondern eben in der Gegend rumziehen. Und ist das ja auch noch lange her. Hinterher kamen ja dann erst die Orden, die Bettelorden, die das machten. Und auch bei den Jesuiten steht ja in den Konstitutionen drin, dass es ihre Aufgabe sei, diversa locca per agrare, also durch verschiedene Gegenden zu wandern. Und damit ist nicht bloß gemeint, dass hier im Sommer immer dann die amerikanischen Jesuiten einfallen, um die Stadt anzuschauen, sondern gemeint ist schon diese ganze Dimension mit von Mission und all dem, was das heißt, nicht? Aber es ist tatsächlich ein anderes Konzept, das muss man also auch sehen. Aber hier am Anfang, also Benedikt, das in aller schärfster Form sagt, nein, der Punkt ist, man hat an einem Punkt zu sein oder an einem Ort zu stehen und hat den nicht zu verlassen. Die Ausnahme gibt es natürlich auch bei den Benediktinern, wenn da jemand überhaupt nicht kann, dann kann man mit denen reden und dann wird man einer anderen Abtei, einem anderen Kloster überschrieben, aber das ist schon eine einigermaßen komplizierte Prozedur. Das geht nicht so einfach, weil zuerst gehört man eben dann in dieses Kloster, in das man dort eintritt. Anders als eben, wie gesagt, bei den Franziskanern oder Jesuiten. Innerhalb des Klosters dann geht es dann doch wieder um einen Weg im Leben, weil das Leben überhaupt, also ein Weg ist, ein Unterwegssein, wo es auch zu bedenken gibt, dass er sagt, es fängt eng an Und dann wird es einem immer weiter, vor allen Dingen, weil das Herz immer weiter wird. Aber er weist schon darauf hin, dass es mit einer Enge losgeht. Und mit einer Enge ja sowohl äußerlich wie innerlich. Also äußerlich besteht die Enge darin, dass man eben diese ganzen Möglichkeiten der Herumwanderei und andere Möglichkeiten ausschlägt, weil man sich für eine Wirklichkeit entscheidet gegenüber einer buchstäblich endlosen Zahl von Möglichkeiten. Denn möglich ist ja vielerlei und in so einer Frage hier wirklich endlos vieles, das möglich ist. Und ich lasse also endlos vieles liegen und wähle nur eins. Also das ist schon äußerlich diese Enge, die ja unweigerlich hineingehört. Und wenn Sie jetzt daran denken, dass das Wort Angst, Angustie, also genau Enge heißt nochmal und Beengung, das dort eigentlich drinsteckt, dann ist auch von dort her schon nochmal zu verstehen, dass zur Freiheit wesentlich die Angst gehört. Weil eben Freiheit, wenn sie nicht in der Möglichkeit bleiben will, wo dann alles möglich ist, aber auch nichts wirklich wird, aus der Fülle der Möglichkeiten in eine Wirklichkeit geht, das macht auf jeden Fall Angst. Noch vor der Frage, die man ja dann konkreter stellen kann, ist vielleicht die Wahl falsch? Hätte ich was anderes richtiger wählen müssen? Ehe ich solche Fragen überhaupt stelle, bleibt schon rein formal bestehen die Offenheit, die Vielheit der Möglichkeiten und die Reduktion auf eine Wirklichkeit. Da zitiere ich ja immer Hegel, der da sagt, Vernunft als Wille ist dies, sich zur Endlichkeit zu entschließen. Möglichkeiten ist alles möglich oder fast alles, alles nie, aber fast alles. Wirklich wird eins. Natürlich, sobald ich jetzt eine Wirklichkeitsentscheidung getroffen habe, habe ich wieder eine große Skala von Möglichkeiten. Aber auf dieser Stufe der Entscheidung habe ich erstmal endlos viel ausgeschlagen für eins und bin da schon in diese Enge, in diese Engführung hineingegangen. Deswegen ist tatsächlich Freiheit unablösbar von diesem Gedanken der Enge und damit also auch der Angst, die dort besteht. Das ist also schon die äußere Situation. Und dann kommt nochmal die innere Situation der Enge dazu, weil ja zunächst mal jetzt Einübung ansteht. Der muss die Regeln lernen, der muss lernen, seinen Eigenwillen zurückzustellen und all die Dinge, die dort hineingehören, Dimensionen der Dressur, die dort mitgegeben sind. Alles das spielt zunächst mal hier eine Rolle und gehört hier auch hinein. Also äußere Verengung aus der gedachten Fülle, die ist ja nur eine gedachte mögliche Fülle, verwirklicht werden kann sowieso immer nur eins. Auch wenn ich das eine nicht nehme, kann ich nicht etwa alles andere verwirklichen, sondern ja auch wieder nur eins. Aber das wird dann in dem Moment vergessen. Man guckt einmal, man sieht nur die Fülle der Möglichkeiten und dieses eine. Und dann eben von innen diese Verengung des Herzens, diese Einübung, diese Fixierung auch auf sich selbst und diese Erfahrung der Einengung auch in dieser neuen Gemeinschaft und in all den Regeln, die es dann dort einzuhalten gilt, die dort mit hineingehören, die sind gegeben, wo dann aber gesagt wird, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann wird es einem immer weiter ums Herz und es ist ein Weg des Heils. Da haben wir genau wieder dieses Wort, um das mir hier geht, also ein Wort zur Ganzheit. Das ist ja das, was die Leute dann immer wieder bestreiten. Sagen, kann man denn da überhaupt ganz werden oder heil werden? Deswegen geht es denen dann auch immer, war neulich wieder bei Benediktinerinnen, wo die dann auch wieder sagten, ja, sobald Besuch kommt, dann gucken die einen immer bedeutsam an und fragen, bist du denn auch glücklich? Nicht? Und sie sagen, ja, Herrschaftszeiten, das ist so wie, also man kann ja auch die Eheleute nicht dauernd fragen jeden Tag, ob sie wirklich glücklich sind. Nicht? Unentwegt, also platzen vor Glück, das gibt es gar nicht, nicht. Also was soll das? Nicht? Und so ist also auch das Problem bei den Nonnen dann da. Nicht? Dann, ja, was soll ich jetzt den Leuten erzählen, wie willkommen, wie glücklich bist du denn nun oder so. Nicht? Also das steckt ja alles damit drin. Wenn gesagt wird, also auf dem Weg zum Heil. Nicht? Zu dieser Ganzheit. Natürlich, und das ist ein anderes Wort für Glück, ja, klar. Dass das dorthin gehört. Also für Identität, für Heimat, für Ziel. Also Weg des Heils kann dann eigentlich nur heißen Weg ins Heil. Natürlich ist man da immer noch, wenn man unterwegs ist zu sich, auch unterwegs dazu, mit sich übereinzukommen. Und diese Definition für Sinn von Bernhard Welte finde ich ja nach wie vor gut. Sinn heißt dort Übereinkunft mit mir als Übereinkunft mit der Welt im Ganzen. Also ich bin bei mir daheim, So, schießt du ab, man ist bei sich zu Hause, man ist bei sich zu Hause und bei der Welt. Und das hängt beides miteinander zusammen, bei, für uns Menschen jedenfalls. Wir sind so merkwürdige Wesen, dass das nicht einfach getrennt werden kann. Also man kann die Welt wurscht sein, die Hauptsache ich in mir, das geht irgendwie nicht. Sondern man will mit sich und mit allem im Einklang sein, man will sagen, so wie es ist, soll es sein und so wie es sein soll, ist es. Das, wozu man Ja und Amen sagt, das wäre eigentlich so eine Umschreibung für das, was dann Heil oder glücklich sein heißt. Wir müssen mal gucken, ob man das noch präzisieren kann, aber im ersten Schritt mal so, zu sagen, das, womit ich einverstanden bin, hinsichtlich meiner, also Übereinkunft meiner mit mir, als Übereinkunft mit der Welt im Ganzen. Und das ist dann auch so gemeint, ich zitiere dann weiter noch aus der Benediktusregel, das ist überhaupt eine sinnvolle Lektüre für jeden Mal, also weil das wirklich so eines der Grundtexte des Abendlandes ist, die Benediktregel, gibt es ja in so vielen Ausgaben, kleineren und größeren, mit schönen Bildern drin und unkommentiert und kommentiert und alles Mögliche, also, und das ist tatsächlich lesenswert, meine ich. Und das ist dann die Rede vom Königszelt, nicht, in das jetzt der Diener aus der Menge des Volkes herausgerufen ist, wichtig, dann nochmal in der Gnadenfrist dieses Lebens und deswegen eilends unterwegs. Das ist ein wichtiger Punkt, dass im Kloster eigentlich immer zu wenig Zeit ist. Nicht? Das hängt damit zusammen, dass ja eine große Zahl der Zeit für das Hauptgeschäft da ist, nämlich für das Gebet. Die Tagzeiten mit dem Beten der Psalmen durch. Das steht auch im Vordergrund. Dem ist nichts vorzuziehen, schreibt Benedikt. Und dann geht es ja aber zugleich nach dieser berühmten Satz, der nicht in den Regeln steht, aber der Benedikt gut zusammenfasst, ora et labora, nicht? Dass dann gearbeitet werden muss, um den Lebensunterhalt auch sicherzustellen. Bettelorden kommen später, die sollen nicht betteln. Nicht? Hier die sollen arbeiten. Und dann bleibt da noch Raum für einen selbst und so, dann ist eigentlich immer der Schlaf zu wenig Schlaf und eigentlich auch immer die Zeit zu knapp. Und das drückt sich schon für so den Tag aus, der eben nur 24 Stunden hat und nicht mehr. Und die Woche auch nochmal und dann ist das ganze Leben überhaupt kurz. So wie man immer gesagt hat, das Überraschendste, was es gibt, ist das Alter. Immer neu wundern sich die Leute, sie wissen zwar, dass sie das werden, aber dass es dann auf einmal so plötzlich geht und man älter ist, als man sich vorkommt, das gehört dann auch nochmal dazu. Also daher so diese Erfahrung, die da drin steckt, zu sagen, in dieser Gnadenfrist des Lebens, so die Paulustexte, nicht heute ist die Zeit der Gnade, heute hört er dich, dass da gehandelt werden muss und getan werden muss, in dieser Gnadenfrist im Blick auf das ewige Leben hinein. Und dann kann man dann natürlich sagen, also ist dieser Weg vielleicht auch weniger ein Weg in der Horizontalen als schon ein Weg in die Vertikale. Eigentlich geht es um Aufstieg. Wir können immer diese Bilder der Stufungen, der Tugenden, der Demut, des Gehorsams und dergleichen, die dort hineingehören. Einer dieser Väter, der Kirchenväter, heißt ja extra Klimakus, der Mann von der Leiter, der Johannes von der Leiter, nicht? Weil er da so zeigt, die verschiedenen Leistungen mit dem wachen Gedanken auch und dem Problem, je höher man auf der Leiter steht, desto schlimmer ist es, wenn man dann runterfällt. Also diese Wachsamkeit, die da eigentlich zunimmt und wächst, die Phrase, ob man es dann nämlich nochmal schafft, da hochzukommen, was man sich dabei alles bricht und überhaupt, was da sonst wie passiert. Nicht? Manche denken, dann bleibt man lieber gleich unten, aber das ist natürlich auch keine Lösung. Also habe ich hier genau dieses Problem, wie geht das da voran, was heißt hier Fortschritt oder so, Aufstieg, Stufenweg also. Und dann gibt es ja über das Ziel dieses Aufstiegs dann, gerade wenn man jetzt also Stufenweg nimmt und Aufstieg, diese Doppelaussage, wo es einmal heißt, der Mönch ist dann gebeugt und gedemütigt ganz und gar, also hat die höchste Stufe der Demut erreicht und auf der anderen Seite, er ist dann statt von Furcht von Liebe erfüllt. Da kann man sich fragen, wie geht das zusammen? Nicht diese Spannung, die da drin steckt, vor allem wenn heute die Leute das Wort Demut hören, nicht? Dass sie da gleich meinen, das hat ja was mit geduckt sein oder gedruckt sein zu tun, was überhaupt nicht stimmt, sonst hat natürlich was mit der Wahrheit zu tun. Und das macht also, es ist eine ungeheuer entspannende Geschichte, wenn im Maß, wie einem das glückt. Es gibt ja diesen schönen Text von Romano Guardini über die drei Stufen der Demut, wo in der ersten Stufe sagt, das erste ist, man muss nicht immer meinen, man wäre der Beste und vorne dran. Andere Leute können auch was, das ist einfach schon eine Frage des Geschmacks. Und wenn man da nicht meint, man müsse immer der Erste sein, da vorne weg, ist das schon ganz schön entspannend. Nicht? Das ist der erste Gedanke. Und dann sagt er im zweiten Gedanken, man vergleicht sich überhaupt nicht mit anderen, sondern man guckt auf die Wahrheit, das Gute, man guckt auf Gott und dem gegenüber ist man sowieso nichts. Man muss nicht ihn tragen, sondern er trägt uns. Wir müssen auch nicht die Welt tragen, die trägt auch er. Deswegen finde ich das ja auch so entlastend, diesen Lukas-Satz, den manche so ärgerlich finden, wo Jesus da sagt, wenn ihr alles getan habt, was an euch ist, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Manche sagen, was ist das für eine Übertreibung? Ich finde das wunderbar, dass die Welt nicht auf meinen Schultern ruht. Ich bin ja kein Atlas. Jeder an seiner Stelle tut, was er kann, aber was dabei herauskommt, muss man mal sehen. Deswegen ja mein Vorschlag, da dieses Gleichnis von den Talenten zu ergänzen, nicht? Durch den, der da 3 Talente kriegt und dann das gemacht hat, was der Herr sagt, nämlich das Geld auf die Bank gelegt. Nur waren es eben leider die Lehman Brothers und jetzt ist das Geld weg, nicht? Und dann steht er jetzt da und der Herr kommt und sagt, ja, und wie ist das nun? Der hat sich im hintersten Kohlenkeller versteckt, nicht? Und dass man den erstmal herholen muss und sagen, dein Erfolg ist keine der Namen Gottes. Schlimm ist nur, wenn du es vergräbst. Aber du hast ja was getan damit und du kriegst auch 6 Städte, wie die anderen, das Doppelte. Das hat er da weggelassen, nicht? Jesus kann ja nicht alles erzählen oder vielleicht haben die auch nicht alles aufgeschrieben. Aber jedenfalls fände ich wichtig, dass man das dazu tut. Also nicht bloß, dass da alle das Doppelte verdienen, sondern auch einer es wirklich verliert. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn man es vergräbt. Man muss es einsetzen. Wir kriegen das Leben, um es zu leben. Und das heißt, es aufs Spiel zu setzen. Mit den Risiken, die das mit sich bringt. Also, dass das mit hineingehört. Und wenn ich dann diesen Gedanken so drin habe, ich bin ja hier nicht schlechthin zuständig, ich habe nur die Arbeit zu tun, meine Arbeit zu tun. Aber meine Sache ist es nicht, was dabei herauskommt. Zumal, wenn das sowieso später ist. Nicht? Wenn ich heute einen Apfelbaum pflanze, kann ich von dem sowieso noch nichts essen. Und später sondern andere Leute. Also diese Schritte, die dort hineingehören. So könnte man das also angehen. Also auf der einen Seite dieses, ich selber bin es nicht, wo das hineingehört. Und andererseits diese Ablösung der Furcht durch die Liebe, nach diesem Johanneswort, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Es geht ja mit der Furcht los. Bonaventura sagt das so, die Furcht ist wie die Nadel. Die muss erstmal so durchpieksen und nachher kommt dann der Faden, der hält das Ganze zusammen. Das ist dann nachher die Weisheit, die Gabe der Weisheit Gottes. Aber es geht los mit der Furcht des Herrn, mit der Nadel, das muss erstmal sein, mit dem Piekser und dann hinterher geht es dann anders weiter. Und so, wenn dann wirklich die Liebe erreicht ist, die vollkommene Liebe, dann kann die Furcht aufhören, weil Furcht ja immer so ein Doppelgesicht hat. Man hat ja Furcht, ja, zum Beispiel bei Todesangst oder Lebensangst, das wissen wir, sind 2 Seiten desselben. Man hat Angst vor dem Tod, wenn man Angst vor dem Leben hat und Angst vor dem Leben, wenn man Angst vor dem Tod hat. Das verbindet sich genau noch einmal so. Ich kann nicht sagen, die Todesfurcht ist das Zeichen, dass ich vor dem Leben keine Angst habe. Nein, nein, von wegen, weil ja der Tod zum Leben dazugehört, nämlich jeden Moment. Dass nämlich zum Beispiel der Morgen nicht bleibt, weil dann gleich der Vormittag kommt. Denn wenn der Morgen zu lange bleibt, ist er schon gar kein Morgen mehr. Nicht, dann ist es so ein Polartag oder so etwas, aber kein Morgen. Ein Anfang ist immer nur ein Anfang, wenn er aufhört. Wenn der Anfang zu lange dauert, ist er kein Anfang mehr, schon der erste Teil. Nicht? Also so, dass deswegen zum Leben tatsächlich jeden Moment das Vergehen dazu gehört. Deswegen muss man den Kindern beibringen, dass man den Ball nicht festhält, sondern dem anderen weiterspielt. Sonst ist das Spiel kaputt. Nicht? Also diese Schritte, die da hineingehören. Drum, meine ich, kann man das so verknüpfen und sagen, die Furcht also vor dem Tod ist die Furcht vor der Liebe und die Furcht vor dem Versagen ist immer nochmal die Furcht um mich und vor mir. Und im Maß, wie ich in der Liebe selbst vergessen werde, nicht mich verdränge oder verleugne, mich vergesse, bin ich natürlich sowohl die Angst vor mir wie die Angst um mich los. Ist doch eine tolle Sache, nicht? Wenn es glückt, meine ich, nicht? Also, dass das genau da drin steckt, um zu verstehen, wieso treibt jetzt die Liebe die Furcht aus. Und dann, meine ich, kann man das so zusammennehmen. Manche können eben auch sagen, das eigentliche Ziel ist dann im Jenseits und das Vorläufige hier. Und hier ist man eben so unterwegs und auch nochmal gebeugt, wie immer man das nennt. Und von dort her taucht dann natürlich das Problem auf, dass man sagt, die eigentliche Übel beim der biblischen Tradition und vor allen Dingen beim Christentum ist, genau diese Verunendlichung des Hiesigen. Es gibt dann Leute, die Verunendlichung, nicht? Also es gibt Leute, die halten, sagen ja, das ist nochmal der Fehler, der dann im Christentum nochmal passiert ist innerhalb des Biblischen. Im Alten Testament ist das nicht so, sondern da haben die Juden ihr Land und dafür treten sie ein und dort gehören sie hin. Während die Christen haben es irgendwie mit dem Himmel, erstmal weiß man nicht, was das ist und wo das ist und wie groß und so alles das. Es wäre doch vernünftiger, man wäre da irdischer. Heute reden dann die Leute immer von geerdet, nicht? Davon haben wir ja gesprochen. Dass das da hineingehört. Und dieses Wort, das dann ja auch der Papst zitiert hat in seiner ersten Enzyklika, dieses Nietzsche-Wort, das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken. Er starb zwar nicht daran, aber er entartete. Und da kann man sich ja fragen, was für ein Gift da gemeint ist. Und ich meine, dass dieses Gift, könnte man doch schon sagen, in der Verunendlichung und Verjenseitigung steckte. Das heißt, dass die Leute sich zu große Ziele setzen. Ein äußeres Zeichen dafür ist, dass es eine ganze Reihe von Kirchengebeten gibt, vor allen Dingen also in der klassischen, in dieser wie aus Stein gehauenen lateinischen Fassung noch, die arbeiten ja immer noch dran, dass wir wieder etwas davon zurückgewinnen, im neuen Messbuch dann, wo immer darum gebetet wird, Herr, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest, weil wir das nämlich eigentlich gar nicht wollen. Also, sagt der Nietzsche, ihr redet da den Leuten unendliche Sehnsüchte ein, und auf die Weise werden die natürlich dann unglücklich. Also der Eros, diese Strebedynamik, der wird Gift verpasst und das Gift besteht genau in dieser Verunendlichung. Anstatt sich auf erreichbare Ziele zu richten, auf das Hiesige, strebt man da aufs Unerreichbare und da bleibt nichts anderes übrig, als dass man unglücklich wird. Und deswegen zitiere ich ja so ein paar Beispiele. Denkt Sterbliches, Sterbliche. Nietzsche, bleibt der Erde treu. Liebe Seele, wünscht dir kein ewiges Sein, doch die Arbeit, die erfüllbar ist, die schöpfe aus. Sterbliches Denken muss die sterbliche Natur. Und noch bei Pope heißt es dann, the proper study of mankind is man. Und gerade in Absetzung, denk nicht metaphysisch über die Welt im Ganzen nach, über Gott und die Welt. Proper study of mankind is man. Da kann man sich mit befassen und da hat man dann zu tun, das gehört hin. Also diese Ausdehnung über das Irdische, das Nicht-Zufrieden-Sein mit dem abgesteckten Umkreis, den wir hier haben. Wir haben wiederholt davon gesprochen, dass für die Griechen unendlich ein Negativbegriff war. Unendlich, weil die Griechen als Inselvolk bei unendlich ans Meer denken. Das ist ein Chaos. Und man konnte damals ja auch nicht so einfach übers Meer segeln, weil man auch nicht die Schifffahrt hatte und die Möglichkeiten, sondern eigentlich immer nur an den Küsten lang. Sodass also das Gefüllte, das Geordnete, das ist immer das Gerundete und Geschlossene. Und Unendlichkeit, das ist das Chaos. Das wird erst durch die Übersiedlung dann eben des Biblischen ins Griechische hinein, wird sich das ändern. Aber zunächst mal nicht. Der Kosmos ist eine geschlossene Geschichte. Nicht geschlossen ist er zeitlich. Der hat weder ein Ende noch einen Anfang für die Griechen. Deswegen gibt es am Ende auch keine Götterdämmerung wie bei den Germanen, nicht? Das ist alles, der irgendwie untergeht, sondern es ist von Anfang bis Ende. Aber in dieser Unendlichkeit der Zeit ist es räumlich begrenzt. Und damit ist auch klar, welche einzige Bewegung es dann dort geben kann, die wirklich zählt, natürlich die Kreisbewegung. Denn nur im Kreis kann ich also zeitlos ohne Ende einfach weitermachen, während wenn ich da im Schwimmbad schwimme und komme an den Rand, dann muss ich stoppen und rumdrehen. Und wo soll ich die Energie nehmen, wenn ich da gestoppt habe, dass das wieder in Zug kommt? Und während es im Kreis geht, es immer weiter. Von Reibungsverlusten und so, das wussten die ja nicht so genau, was da so passiert, alles mit der Physik. Nicht? Also ich habe eine unendliche Bewegung in einem endlichen Raum. Und das ist natürlich nur die Kreisbewegung. So wie die Kugel natürlich eine nicht unendliche Oberfläche hat, aber eine Oberfläche ohne Grenze. Und beim Kreis genauso. Also ich bin dann daheim in dieser Geschlossenheit, statt da im Unendlichen verloren zu gehen. Schiffbruch im Unendlichen, nicht? Das ist genau das, was dann da nicht erfolgt. Feuerbach hat ja sogar so argumentiert, ich spreche das ja dort an, dass er sagt, übernatürliche Erwartungen sind überhaupt abnorm und führen auch in eine abnorme Gemeinschaft. Der meint, ein normaler Mensch will überhaupt nicht in den Himmel, sondern der hat hier gelebt, bis es ihm reicht und dann ist eigentlich Schluss. Und dann sagt er, darum sind im Himmel nur Krüppel und Frühverstorbene. Übrigens wieder ein Beispiel, wie Sie sehen, wie schnell hier Humanität und Humanismus umschlagen kann, unbewusst, in äußerste Inhumanität. Wird dessen gar nicht bewusst, sondern denkt so in seiner Humanität daher, ich und du sind Gott und so, und wickelt das alles so toll daher, und dann sind so Sachen zu finden. Der frühe Feuerbach hat das noch anders gedacht. Er hat gedacht, der Einzelne ist natürlich endlich und begrenzt, aber die Menschengattung als Menschengattung, die ist allwissend und allmächtig. Die Gattung, das gilt schon einfach vom Gatten zweier, ist allmächtig, weil sie neue Menschen hervorbringen kann. Nicht einer allein, aber zwei zusammen eben. Und dann kann ich in der Wissenschaft und in der Technik alles mögliche andere entwickeln und beherrschen. Das war der frühe Feuerbach. Dass ich sagen kann, hier hole ich also Gott in die Welt hinein, indem die Menschheit das leistet. Und der Einzelne ist natürlich endlich, aber die Menschheit im Ganzen, die ist göttlich. Und dann hat er dann später doch gesehen, das ist ein bisschen merkwürdig und geht nicht so ganz. Und dann kommt dieser zweite Weg, von dem ich jetzt rede, der sagt, nein, das Verlangen nach Unendlichkeit ist in sich krank. Sondern ich will gar nichts Unendliches, wenn es mir halbwegs vernünftig geht. Ich will das, was zu mir gehört. Und das reicht dann. Und das sieht dann so aus. So, und vor diesem Hintergrund, der sich dann so darstellt, dass man das hier hineinnehmen muss. Also ein solches Jenseits der gewaltsam oder zu früh Gestorbenen, das ist ein absonderliches Jenseits, sagt er, ein unglaubliches und widersinniges. Das darf es nicht geben. Vor diesem Hintergrund steht dann dieses Wort von Goethe in seinen Maximen, wo er sagt, willst du ins Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten. Das ist die Vorstellung. Und das ist ja tatsächlich, was die Leute tun. Da gehört dann so ein Film hinein wie Die Sammlerin, nicht? Von dem Romer. Nicht? Also diese Idee des Sammelns. Das ist also die Lösung, die ja dann auch der frühe Camus in dem Sisyphus vorschlägt, Don Giovanni, Don Juan. Also ich sammle, weil es niemals Unendliches gibt, sondern der Mensch immer ein Begrenzter ist, auf den man trifft, der andere, kann ich also wenigstens ins Unendliche, ins Indefinite gehen, ins Endlose, dass ich das mache. Und dass man sagt, also der Mensch soll rausgehen in die Welt und die Welt entdecken, ob man die nun, wie also vor ein paar Jahren nach dem Konzil, vor allen Dingen Metz war das ja mit der weltlichen Welt, oder ob man inzwischen aber es wieder mehr mit der Religiosität, also mit der religiösen Vielfalt, jedenfalls hinaus in die Welt und in diese Fülle. Und dann ist ja das Problem, was macht man da? Zur selben Zeit kann man ja nur nicht überall hingehen, sondern nur in eine Richtung. Also geht es sowieso nur nacheinander. Und dann ist eben die Frage, was schafft man alles im Leben? Und darum sind die Leute ja so gehetzt heute, weil sie so viel in ihr Leben stecken müssen. Nicht? Wie man so gesagt hat, früher wurden die Leute 50 plus ewig und jetzt werden sie nur noch 80 und das ist sehr viel weniger. Nicht, weil das andere fehlt und dann müssen sie in der Zeit überall gewesen sein, in Italien und in Nepal und da und dort. Und das schafft man natürlich nicht und deswegen ist stressiger als jeder Berufstag das Wochenende und stressiger als das ganze Berufsjahr ist der Urlaub, zumal es ja nochmal dann die beste Zeit im Jahr werden soll. Nicht? Man muss ja diese Zeit schon vorher einen Schrecken kriegen und eine Gänsehaut, nicht? Was da alles von ihr erwartet wird. Also, dass man das da hineinnimmt und sieht, worauf das da eigentlich hinausläuft. Und das kann gar nicht gehen, auch im Nacheinander. Und dann gehört eben dieses Wort hin, was Hegel dann sagt. Hegel nennt das schlechte Unendlichkeit. Hegel hat zwei Begriffe von schlechter Unendlichkeit. Das erste ist eben das, was man Endlosigkeit nennen müsste. Im Lateinischen ist das schöner zu unterscheiden, unendliches Infinitum, endloses Indefinitum. Zahlenstrahl zum Beispiel, das ist indefinit. Nicht? Sie kommen niemals an ein Ende der Zahlen, aber sie können nicht man kann auch sagen, es existiert die Menge aller natürlichen Zahlen, aber die kann niemand angeben. Denn sobald Sie eine Zahl nennen, gibt es nochmal die Zahl n plus 1. Also es ist diese Endlosigkeit, die da drin steckt, im Unterschied zur Unendlichkeit, zur gefüllten Unendlichkeit. Und wo dann die Debatte losgeht, gibt es überhaupt ein aktual Unendliches oder gibt es nicht bloß ein potenziell Unendliches? Das war die Antwort des Aristoteles zum Beispiel auf die Parmenides-Leute, die gesagt haben, es gibt keine Bewegung. Mit der Bewegung angefangen haben, gesagt, wenn hier ein Pfeil losfliegt, der kommt ja niemals dort an, weil hier unendlich viele Punkte dazwischen sind und unendlich viele Punkte schafft man auch nur in unendlich langer Zeit. Wir sind jetzt nicht bei einem Kreis, sondern bei einer Linie hier, nicht, die auch ein Ziel hat. Und dann sagen die, das kann überhaupt nicht geschafft werden. Das ist dieselbe Sache, wie wir das alle kennen mit diesem berühmten Trick mit dem Achill und der Schildkröte, nicht? Wo einfach diese Grenzwertbetrachtung gemacht wird und die man da halbiert und sagt, ein halbes plus ein Viertel plus ein Achtel. Und da weiß man schon vorher, wenn man das zusammenzählt, das kommt nie bei 1 an, beziehungsweise bei 2, sondern kommt dem nur immer näher. Grenzwert 2. Und so hier auch. Also haben die sich hingestellt, diese Iliaden, und haben gesagt, es kann gar keine Bewegung geben, weil das ja unendlich viele zu durchmessende Punkte sind. Und dann hat Aristoteles diese geniale Lösung da gefunden und hat gesagt, nein, das sind nicht unendlich viele Punkte, sondern es ist nur ins Unendliche teilbar. Aber da kommt man nie hin. Also ich kann natürlich, ein Punkt kann noch so nah daran sein, ich kann immer noch einen Punkt zwischen dem Punkt und dem anderen finden. Das heißt, ins Unendliche teilbar. Aber daraus muss ich nicht folgern, es sind unendlich viele Punkte. Also das potenziell Unendliche gibt es. Teilbarkeit ohne Ende ins Unendliche hinein. Aber ob es jetzt wirklich auch aktuell Unendliches gibt, also jedenfalls auf dieser Ebene der Punkte, da gehöre ich auch zu den Leuten, die sagen, nein, das kann es nicht geben. Das ist strittig bis heute. Manche Leute behaupten, das könnte es doch geben. Aber ich gehöre, wie gesagt, zu denen, die da sagen, nein, das kann es eigentlich nicht geben. Aber ins Unendliche teilbar, ja. Dass das möglich ist. Und nochmal, diese Lösung zu behaupten, das wäre jetzt unendlich, das nennt Kant schlecht unendlich, nennt Hegel schlechte Unendlichkeit, Bestimmung 1. Bestimmung 2 nennt er auch schlechte Unendlichkeit, wenn ich jetzt hier hinmale und sage, hier unten ist das Endliche und hier oben ist das Unendliche, im Himmel oder so. Denn dann sagt er, grenzt ja das Unendliche an das Endliche und ist also nicht mehr unendlich, sondern nur noch endlich, weil ja ich endlich bin. Also Gott ist zwar Gott, aber ich bin auch ich. Sei also klein, aber mein. Und dann reicht er also da nicht ganz an mich ran. Und dann ist also Gott nur endlich unendlich. Aber ich bin dafür unendlich endlich, denn ich höre ja nie auf, endlich zu werden. Nicht? Und dann sitzen wir da. Das nennt man Hegelsche Dialektik. Nicht? Und dann sagt er, die Lösung besteht darin, dass das Unendliche selber sich ins Endliche entäußert. Und dass das Endliche sich aufhebt, aber nicht ins Nichts, sondern ins Unendliche. Das ist der Hegelsche Panentheismus, wenn Sie so wollen. Das ist so die normale Schöpfungslehre und die klassischen Gottesbeweise, das Unendliche geht ins Endliche hinein. Und das ist dann für ihn der ontologische Gottesbeweis von Anselm, das Unendliche hebt sich auf ins Endliche hinein. Dass das gedacht wird, das ist dann der eigentlich christliche Gottesbeweis. Und dann habe ich die Runde so durchschritten. Und am Ende ist es eingeholt. Und wer nicht so spekulativ denken kann, wie der große Hegel, der bleibt dann in der Vorstellungskraft und sagt, hier bin ich und dort bete ich Gott an, der dort ist. Aber das ist eben eigentlich nicht ganz begriffen, worum es dort geht, würde der Hegel sagen. Das bleibt noch in dem Feld der Vorstellung. Im wirklich Durchdrungenen, deswegen das, was dann der Kult so ausdrückt, ich bete Gott an, heißt dann philosophisch ausgedrückt Identität von Identität und Nicht-Identität. Die Selbstaufhebung des Endlichen ins Unendliche. Das der eigentliche Vollzug ist. Also, nun wird man sagen können, der Goethe, ganz so simpel bleibt es natürlich bei ihm auch nicht, hat den Satz gesagt, dass es war und hat ja auch ein bisschen so gelebt, aber er hat natürlich auch andere Sätze gesagt, eben wie ich da anführe, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Oder willst du dich am Ganzen erquicken, musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Also schon so ein Gedanke der Intensität und der, des Ernstnehmen des Symbolischen, das dort hineingehört. Das ist der einzige Weg, dass ich also statt, also wie Don Juan oder wie das der Hermann Hesse da dann beschreibt, Narziss und Goldmund, da überall die Frauen zu beglücken und auf der Suche nach der großen Mutter oder so etwas, kann der Weg nur andersherum gehen, dass man in einem Menschen, in einer Frau die Frau entdeckt und in einem Menschen den Menschen. Das meinte damit, das Ganze im Kleinsten erblicken. Und darum hat man immer wieder gesagt, also Untreue ist eigentlich ein Zeichen von mangelnder Fantasie. Also dass da so hingehören würde. Nicht? Also das sagt er schon auch nochmal dazu. Wenn man das jetzt so entwirft, dann gucke ich mir den Faust an und da frage ich mich, ob das nun die richtige Lösung ist. Also den Faust, den es ja auch erstmal um die ganze Welt getrieben hat, Faust 1, Faust 2 nochmal wilder mit der ganzen klassischen Walpurgisnacht da noch dazu. Und was kommt am Ende? Die Einheimatung im eigenen, die Selbstinkulturation, die Kultivierung des Landes. Das ist ja die Lösung, die die Leute mal haben, wie das ja auch bei Voltaires Candizo, wir gehen in den Garten und bearbeiten den Garten. Das ist der letzte Satz dann da. Nicht? Der ist so ein Grundsatz der Aufklärung, der da immer wieder zitiert wird. Wir gehen in unseren Garten, der natürlich nicht der Garten Gottes ist, der ist nicht da, sondern es ist unser Garten. Und den pflegen wir, nachdem wir uns, wie man so schön sagt, die Hörner abgestoßen haben. Wobei ja bezeichnenderweise und entlarvend, und ich finde, es wird immer noch für mein Empfinden zu wenig darauf hingeschaut, geschieht ja diese Kultivierung gewaltsam. Philemon und Baucis werden umgebracht, und zwar nicht aus Versehen, sondern es wird ja beauftragt, die gehen da nicht weg und die bringt man um. Die werden enteignet und umgebracht. Das ist die Lösung, auf die es dort hinausläuft. Und nochmal, nicht aus Übermut und nicht aus Versehen, sondern ich meine aus Natur der Sache. Denn wenn ich an sich eine grenzenlose Dynamik habe, kann ich die gar nicht anders als gewaltsam zum Stehen bringen. Ilse Eichinger hat dafür in einem ihren Texten eine geniale Überlegung gefunden, finde ich. Die geht aus von einem Metallstreifen, den ich dann gewaltsam zusammenbiege und zusammenlöte und dann ist diese Gewalt Gestalt geworden in dem jetzt in diesem Ring, in diesem Band. In diesem Armband, das jetzt geworden ist. Also an sich ist das Band also so ausgestreckt und so. Und jetzt wird es gewaltsam gegen sich selbst zusammengezwungen. Natürlich gewaltsam, denn sonst wäre es ja kein schöner Ring, dass es gäbe. Natürlich kann ich das so biegen und knödeln, dass ich dann nur noch einen Knüdel habe. Nein, es geht ja darum, dass dabei ein Band rauskommen soll. Also es ist eine innere Spannung drin. Aber diese Spannung ist eine gewaltsame Spannung, natürlich. Und deswegen muss ja die Nötstelle auch halten. Sonst fliegt es wieder auseinander, nicht? Also nochmal, wenn ich also diesen Trieb ins Unendliche habe, aber einsehe, ins Unendliche geht es nicht, dann geht es nicht ohne Gewalt, dass ich daraus jetzt einen Kreis mache. Und da hat man auch immer darauf hingewiesen, immer wieder, die Frage ist, ob es stimmt, aber dass jedenfalls ein Aspekt ist beim Kunstwerk, dass das was mit Gewalt zu tun hat, die man hier sich antut in dieser Form. Man kann das natürlich auch sanfter beschreiben, aber man stellt sich eine Aufgabe. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, also ich nehme ihm nur so nett vor mit all den Forderungen, die das dann hat oder so. Aber es steckt eben auch dieses Element der Gewaltsamkeit drinnen, denn nochmal, wie anders soll sich sowas in gewünschtem Maße runden? Deswegen gehört da Gewalt gegen sich dazu, auf dem Weg dazu. Das hat man auch früher immer so gesagt. Homeda res anthropos upadeutai hieß das früher. Der nicht geschundene Mensch ist nicht gebildet. Wenn inzwischen die Leute alle immer bloß schildern und gegenseitig wetteifern, wer die schlimmere Kindheit hatte. Also wo man gucken muss, wie das eigentlich aussieht. Nicht? Aber das kann man erstmal nachvollziehen. Wenn ich festhalte, Ausgriff aufs Unendliche, ich sage es nochmal, und das ist aber nicht zu haben, kann es nur mit Gewaltsamkeit gehen, das aufzuheben, abzuschneiden, umzubiegen oder wie auch immer. Und dann habe ich also zuerst mal diesen Aufbruch nach draußen und dann geht es wieder irgendwie zu mir zurück und dann weise ich ja darauf hin, auf hohem Niveau haben Sie das beim Hegel. Wenn der in seinem großen, Levinas sagt, gehört zu einem halben Dutzend der großen Bücher der philosophischen Weltliteratur, die Phänomenologie des Geistes, die genau damit aufhört und dann zitiert er dort nochmal, was Vergil über Rom sagt, Tantemolis erat. so viel Mühe hat es gemacht, Rom zu gründen. Und es hat so viel Mühe hat es gemacht, damit der Weltgeist zu sich kommt. Im Blick auf diesen Schluss der Phänomenologie, dass das dort hineingehört. Also es ist eine enorme Anstrengung, in der alles Mögliche verbraucht wird und die Geschichte so, wie sie ist, um dann in dieser Weise ans Ende gekommen. Das schreibt er, diesen Satz schreibt er in der Philosophiegeschichte, aber das trifft, das ist ja nur nochmal die Essenz dessen, was er in der Phänomenologie im Ganzen durchmacht. So viel Mühe hat es gekostet, zu dieser Vollendung zu kommen. Eben wird ja nicht irgendein Metallstück gebogen, sondern eben die ganze Geschichte und wir alle mit und sind dann hinterher, wie ich immer sage, da die Sektperlen im Glas des Absoluten. Und darauf läuft das hinaus. Also ich eigne mir alles an und lasse mich nochmal mich aneignen vom absoluten Geist. Also der Mensch steigt von seinem Ich zu seinem Selbst, zu dieser Ganzheit und Vollkommenheit auf. Ich nenne das ja in meiner Sprache immer das Siddhartha-Syndrom und finde das also so ärgerlich, dass die Leute das immer so toll bei dem Hesse finden, nicht? Wo man da einfach so von Freundschaft zu Freundschaft reift man da und verbraucht also da die Menschen, die kommen dann zum Trost im nächsten Gedicht vor, nicht? Wie bei Herrn Goethe ganz deutlich. Und so geht das also so Schritt für Schritt dort weiter. Und Siddhartha auch am Ende, natürlich wird auch geheiratet, aber irgendwann lässt man das auch hinter sich und wird Gottlob ganz tugendlich und dann geht er in den Wald hinterher als Mönch. Nicht? Und hat also dann sein Selbst erreicht und die anderen sind Stufen, Leitern auf diesem Weg vom Ich zum Selbst. Und das ist für viele so ein Programm. Also Selbstaufsteiger als Aufsteiger zum eigenen Selbst, dass das dorthin gehört. Das meine ich, sei so ein Bild, wenn ich das so entwerfe und dann sagen die Leute, das kommt alles von dort her, dass die eben da zu viel wollen. Das ist eben die Frage, wie sieht das aus? Und diese Ganzheit, die man dann als Ziel hat, ist dann eben dieser Kreis und der Kugel, wovon wir schon geredet haben, diese vollkommene Form, wobei dann sogar auch der Durchmesser wurscht ist, denn Kugel ist Kugel. Und es hat ja auch was Faszinierendes, ich spreche das hier an, angefangen von den sogenannten Liebesperlen, diesen bunten Zuckerkügelchen, die Kinder so mögen, nicht? Dann über die Murmeln, die sie auch mögen, also dieses, dann kommt der Ball, dann geht es so weiter, bis hin zu unserem blauen Planeten, den wir da auf unseren Bildern dann inzwischen da am Himmel schweben hören, nicht? Oder die Sonne, also immer dieses Bild der goldenen oder der blauen Kugel in irgendeiner Weise. Und dann erinnere ich ja daran, dass Goethe sich, Sie können das in Weimar sehen, dort in seinem Garten den Stein des guten Glücks sich hat errichten lassen. Und es ist also so ein Viereckchen, also Säule ist so hoch und dann liegt da drauf die Kugel, die Steinkugel. Als Bild für das große Glück. Das kann man da sehen. Und mir fällt dann natürlich die Arbeitslampe von Jakob Böhme ein, wo er da sitzt und aus dem Licht dieser Lampe, wo ihm sich dann das Mysterium Magnum zeigt und all die Dinge. Also es ist immer wieder die Kugel, die hier die Erfüllung bringt oder was aufschließt. Da eben dabei bleiben und diese Glückskugel und dann, ich den Leuten immer geraten und meinen Studenten, man kann das ja mal meditieren, man kann sich ja vorstellen, entweder hat man wirklich eine Kugel in der Hand, das ist natürlich noch besser, gibt es ja, was soll ich, beim Qigong oder Qigong, wie das da heißt, nicht? Oder so genug gibt es ja Kugeln mit und ohne Klang. Also, dass man so eine Kugel in der Hand hat, sei es nun aus Stein oder als Metall. Und dann ist die einmal ja so, dass sie, wie soll ich sagen, von allen Seiten gleichmäßig sich drängt in die Hand. Die hat keine weiche Stelle irgendwo. Die ist nicht irgendwo, dass man die eindrücken kann oder wo sie schwächer ist, wie bei so einem Luftballon, sondern es ist überall ganz gespannte Widerständigkeit, die dort da ist. Das ist das eine. Zugleich aber ist es, und das schlägt irgendwann um, wenn man das so meditiert, das andere ist, dass einen, so sehr sie sich überall in die Hand drängt, zugleich, wie soll ich sagen, einem gewissermaßen an jedem Punkt auch nur die kalte Schulter zeigt. Also es ist überhaupt kein auf mich eindringen, sondern an allen Stellen von mir weggehen. jedenfalls lade ich Sie mal ein, das mal so zu probieren. Ich meine, ich hätte da recht. Also, dass das jedenfalls ist auch eine Möglichkeit, die ja drin steckt. Also, dass man gewissermaßen bei der ganzen Kugel nur immer den Rücken hat. Und das können Sie auch dann gefüllter haben, auch bei einer Reihe dieser großen und berühmten Buddha-Statuen. Auch wenn der lächelt, aber er lächelt uns nicht eigentlich an, sondern er lächelt in sich hinein. Und es ist nicht so, dass da jemand auf mich zukommt eigentlich, sondern da ruft mich dieses Gegenüber in diese eigene zentripetale Bewegung und nicht zentrifugale. Der geht nicht aus sich heraus, sondern der geht in sich hinein und eigentlich werde ich eingeladen, dem zu folgen. Selber auch dort hineinzugehen. Also beides. Einmal gibt es so diesen gleichmäßigen Druck nach außen und überall hin. Und auf der anderen Seite ist es ein so ganz nach innen hineingehen, das mich aber sehr wohl betrifft, indem es mich nämlich eigentlich mitverlockt, da hineinzugehen. Dieses Bild haben wir auch sonst in anderen Erzählungen bei uns, zum Beispiel bei der Hubertus-Geschichte oder so, dass da so ein Hirsch auftaucht und schleppt den König dann immer weiter in den Wald hinein und auf einmal ist er dann da allein und verloren. Da ist aber eher auch noch der Gedanke des Weggehens in. Aber bei der Kugel geht es ja nicht irgendwo hin nach draußen gehen, sondern immer mehr nach innen hineingehen, dass das dort vorliegt. Wäre es das dann? Oder wie sieht das dann eigentlich aus? Aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum, wir machen erst unsere Pause. Schönen Dank.
Wenn jemand noch Interesse an dem Buch hat, was machen wir?
Ah ja.